Vielleicht, hoffentlich, kommt einigen von uns dieser Satz bekannt vor. Sicher wird er den Mitgliedern unserer Gemeindeleitung nicht fremd sein, denn sie formulierten diesen Satz. Wir wollen unsere Herzen öffnen und unseren evangelistischen Auftrag leidenschaftlicher zu konkretisieren. Also nicht nur leidenschaftlich zu sein, sondern das auch noch konkret werden zu lassen. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Das ist unser aktuelles thematisches Ziel. Das heißt, wir wollen uns in den nächsten Monaten auf die Umsetzung dieses Ziels konzentrieren. Und bereits arbeiten verschiedene Teams unter der Leitung von Andrina auf dieses Ziel hin. Wir wollen als Kirche mehr Menschen mit dem Evangelium erreichen können. Eigentlich geht es um die Konkretisierung, die Umsetzung unserer Gemeindevision. Und wie heißt unsere Gemeindevision schon wieder? Wie bitte? Das ist dann quasi, das muss man einfach abrufen können. Das ist wie wenn euch jemand fragt, für was gibt's euch eigentlich? Was ist eigentlich eure Idee? Was wollt ihr eigentlich als Kirche? Was wollen wir? Genau, das wollen wir. Das ist unsere Gemeindevision. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Es geht nämlich in der Kirche um Jesus. Dieses thematische Ziel gab nun auch den Anstoß zu dieser Predigtreihe über Gemeindewachstum. So wächst Kirche. Jesus erzählte verschiedene Geschichten, mit denen er uns auf vielfältige Weise zeigt, wie Kirche wächst oder anders gesagt, wie sich das Reich Gottes entwickelt und ausbreitet. Und eines wird den meisten von uns klar sein, dass Wachstum der Kirche nichts mit Gebäuden zu tun hat. Kirche wird immer mit Menschen gebildet. Gebäude sind nur insofern von Bedeutung, weil die Menschen Raum benötigen, um Gottesdienste zu feiern und Gemeinschaft zu pflegen. Wichtige Aspekte des kirchlichen Lebens. Wir werden uns also mit 5 dieser einfachen und tiefsinnigen Geschichten beschäftigen, die Jesus erzählte. Erzählt hat es in Kapernaum, einem Fischerdorf direkt am See von Genezareth. Heute wäre das bevorzugte Wohnlage, hervorragende Wohnlage. Jesus lebt in dieser Gegend in Kapernaum, da seht ihr, wo der rote Pfeil ist, See Genezareth. Und man kann auch annehmen, dass er dort einige Zeit auch im Haus des Petrus lebte. Jesus lehrte oft in der Synagoge von Kapernaum. Die Ruinen kann man heute noch sehen. Ich weiß nicht, ob das schon die Ruinen der Synagoge sind, zu der Zeit, als Jesus lebte, oder ob das später dann so noch erweitert wurde. Auf jeden Fall keine kleine Synagoge. Doch die Geschichte, die wir miteinander betrachten, erzählt er am Ufer des See Genezareths. Doch die Menschenmenge, die sich um Jesus versammelte, wurde so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Mit dem Abstand zum Ufer und dem dazwischenliegenden Wasser konnte die Leute Jesus am Ufer gut verstehen. Jesus schaffte damit so quasi wie einen Resonanzraum. Wasser trägt ja den Ton sehr gut. Und Jesus begann mit seiner ersten Geschichte. Hört zu. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Grund oder Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil 100-fach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Ich habe diese Erzählung im Blick auf unser thematisches Ziel folgendermaßen überschrieben: Kirche spricht über ihre DNA. Diese Geschichte ist alles andere als spektakulär. Eine ganz normale Arbeit, die Jesus hier beschrieben hat, ein Bauer, der sät. Und vielleicht weckte diese Erzählung bei den Zuhörern das Interesse, weil sie sich noch nie über das Schicksal der verschiedenen Samenkörner Gedanken machten, die bei der Aussaat auf die schlechten Böden fallen. Die einen Samen werden von den Vögeln aufgepickt, andere blühen rasch und verdorren genauso schnell. Wieder andere werden von Dornbüschen überwuchert und ersticken. Und glücklicherweise gibt es auch Samen, die aufgehen und sich voll entfalten können und Früchte tragen. Sie erfüllen damit die Erwartungen des Bauers, ansonsten würde ja die Arbeit umsonst sein. Zum Schluss der Erzählung mag sich manche gefragt haben, was Jesus mit dieser Erzählung wohl sagen wollte. Sie konnten sich keinen Reim daraus machen. Wir würden vermutlich nicht einmal fragen, was Jesus mit dieser Geschichte erzählen wollte, wenn sie uns heute erzählt würde und wir sie nicht kennen würden. Wir würden die Geschichte zuerst, wie wir das gewohnt sind, fundamental hinterfragen. Wir würden so jetzt gar nicht den Sinn suchen. Wir würden vermuten, dass dieser Bauer von Ackerbau nicht die leiseste Ahnung hat. Auch wenn wir keine Bauern sind, meinen wir zu wissen, dass es eine totale Verschwendung des Saatgutes ist, wenn man den Samen überall hinwirft. Kann man auf seine absurde Idee kommen? Zuerst muss doch der Acker gepflügt werden und erst dann streut man den Samen. Und selbstverständlich achtet man darauf, dass der Samen nur auf guten und fruchtbaren Boden fällt. Solche Gedanken machten sich die Zuhörer damals nicht. Oft hatten sie schon beobachten können, wie ein Bauer sät, und der Bauer machte es genauso, wie Jesus es beschrieben hat. Zuerst wurde gesät und eben danach pflügte man um. Das hat man einfach damals so gemacht. Deshalb fiel Same auf ausgetretene Wege, in die Dornen und auf dünne Erdschichten über felsigem Boden. Und nach dem Säen wurde der Acker umgepflügt. Nun, ob das eine gute und effiziente Methode des Ackerbaus ist, darüber kann man streiten. Ich bin zwar kein Bauer, aber ich denke mir, dass die meisten Bauern diese Methode nicht übernehmen möchten. Selbst wenn sie in der Bibel steht. Aber es ist eigentlich unwichtig, ob diese Methode gut oder schlecht ist. Jesus will die Menschen nicht in Ackerbau unterrichten, sonst hätte ihnen vermutlich gesagt, pflügt zuerst und dann streut die Samen oder weiß ich was. Es war kein Unterricht über Ackerbau. Er will sie etwas Wichtiges über das Reich Gottes lehren. Das veranschaulichte er an einer Tätigkeit, die damals jeder kannte. Jeder hatte schon einen Bauern bei der Aussaat beobachten können, selbst in diesem Fischerdorf Kapernaum. Es geht hier nicht um die Methode, sondern um die Tatsache, dass der Bauer die Samen überall hinstreut. Das ist der Punkt. Selbst an Stellen, die für ein gutes Wachstum nicht besonders aussichtsreich scheinen. Man kann eben nie wissen, ob ein Same nach dem Umpflügen doch noch Früchte hervorbringen wird. Selbst die Samen, die auf dem niedergetrampelten Pfad landen, werden nicht alle von den Vögeln aufgepickt werden. Es werden noch einige dort liegen bleiben und vom Flug in die Erde hineingetrieben. So können wir einen wichtigen Aspekt der Erzählung erkennen. Der Same wird großzügig verteilt. Und zwar auch dort, wo es fraglich ist, ob er überhaupt aufgehen wird. Aber Same ist im Überfluss da. Aber selbst wenn die Jünger so etwas überlegt hätten, wussten sie doch nicht, was Jesus mit dieser Erzählung dann wirklich sagen wollte. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutet. Natürlich wissen die Bibelkenner unter uns ganz genau, was diese Erzählung bedeutet. Aber wir wissen es nur deshalb, weil wir die Erklärung von Jesus bereits kennen. Ansonsten würden auch wir im Dunkeln tappen. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Erzählung ist das Saatgut. Sobald wir wissen, welche Bedeutung Jesus dem Saatgut gibt, wird plötzlich alles klar. Er antwortete den Jüngern, damit sie die tiefere Bedeutung dieser Geschichte verstehen konnten, so: Die Saat ist Gottes Wort. Jeder Same ist das Wort Gottes. Jeder Same beinhaltet die Botschaft des Reiches Gottes. Jesus selber war damit beschäftigt, diesen Samen zu streuen. Viele Menschen sehen in Jesus einen Wohltäter, der Menschen heilte. Das war er tatsächlich, doch für Jesus waren die Heilungen von kranken Menschen nicht so wichtig. Er verfolgte ein viel größeres und wichtigeres Ziel, als Menschen gesund zu machen, die früher oder später dann doch sterben werden. Als Jesus in Kapernaum Menschen heilte, verbreitete sich diese Nachricht wie ein Lauffeuer, das wäre auch bei uns so. Und aus der ganzen Gegend kamen die Menschen nach Kapernaum hereingeströmt. Und die Jünger waren ganz aufgeregt und suchten Jesus und sagten ihm: Alle fragen nach dir. Alle suchen dich. Sie wollen geheilt werden. Jesus, komm bitte möglichst schnell und hilf diesen Menschen. Es gibt doch nichts Edleres, als Menschen zu helfen, die krank sind, und sie gesund zu machen und von ihren Schmerzen zu erlösen, denken wir oft. Doch Jesus wollte nicht. Er sagt: Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit auch dort die Botschaft vom Reich Gottes, dass ich dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann. Denn dazu bin ich gekommen. Das ist mein Auftrag. Jesus sah seine wichtigste Aufgabe darin, das Wort Gottes zu säen. Er wollte säen und nicht heilen. Hätte er den Schwerpunkt seines Wirkens auf die Heilung von Kranken beschränkt, dann hätte er sich in Kapernaum niederlassen können, das hätte sich zu einem riesigen Wallfahrtsort entwickelt. Doch dann würde kein Mensch von uns hier drin sitzen. Niemand von uns würde Jesus kennen. Jedenfalls ist es interessant, dass die Botschaft des Reiches Gottes von Jesus mit einem kleinen Samenkorn verglichen wird. Für uns ist dieser Vergleich noch viel faszinierender als für die Menschen damals. Und das ist wegen der Entdeckung im letzten Jahrhundert von der Desoxyribonukleinsäure. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich dieses Wort richtig ausspreche. Aber wer weiß, was das, diese Säure bedeutet. Was bedeutet das? Wie bitte? Richtig. Bekannt unter DNA. Ich weiß es auch erst, seit ich die Predigt vorbereitet habe, dass da so ein kompliziertes Wort dahinter steht. Das ist die DNA. Die Abkürzung für dieses Wort ist DNA. Und in diesen drei Buchstaben können wir uns einigermaßen etwas vorstellen. Die Entdeckung der DNA gehört zu den wichtigsten Entdeckungen des letzten Jahrhunderts. Durch die DNA können heute zum Beispiel Verbrechen aufgeklärt werden, die Jahrzehnte zurückliegen. Die DNA ist eine Art Bauplan. Dieser Same, von dem Jesus sprach, beinhaltet eine DNA, einen Bauplan, damit dann tatsächlich das wächst, was man pflanzen will. Also was man will, dass es dann auch tatsächlich wächst. Wenn man sät, dann muss man halt den richtigen Samen verwenden. Will ich Kürbisse produzieren, dann muss ich Kürbissamen säen. Ein Bauer würde nicht schlecht staunen, wenn er Kürbissamen säen würde und dann kommt er einige Monate später aufs Feld und da hat es Bohnen, Tulpen, Weizen, Gurken. Dann denkt er, was ist denn da los? Er verlässt sich darauf, dass das funktioniert. Ich habe da verschiedene Samen dabei und das kennen wir ja. Also hier kommen Kürbissamen, also du kannst, ich kann wetten, wenn du dies, wenn der Hersteller das richtig verpackt hat, werden Kürbisse kommen. Weil der Bauplan ist hier in diesen kleinen Kernen drin. Ich nehme sie jetzt nicht raus, sonst fallen sie mir runter. Dann gibt es natürlich noch Vermischte, wo man das vermischen will. Zwiebeln für Zwiebeln. Von SwissAid geschenkt. Also, der Same bestimmt, was nachher kommt. Von daher ist der Same etwas unglaublich Wichtiges und der Same trägt die Information in sich, den Bauplan. Und wer das Wort Gottes aussät, der verbreitet den Bauplan für das Reich Gottes. Nun ist es wichtig, dass wir die DNA des göttlichen Samens kennen. Denn wir sollten die richtigen Samen säen. Wie ist der Bauplan dieses Samens, der das Potenzial hat, Kirche wachsen zu lassen? Paulus fasste diesen Bauplan zusammen. Es ist das erste und kompakteste Glaubensbekenntnis, das wir kennen. Schreibt es den Korinthern. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Jesus wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Tod und Auferstehung, die Kernbotschaft des Evangeliums. Als er auferstanden ist, hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Und damit sagt Paulus, er ist wirklich leiblich sichtbar auferstanden. Es ist nicht eine Idee von einer Auferstehung, dass irgendetwas quasi der Gedanke von Jesus auferstanden ist, in den Köpfen von Menschen Raum gewonnen hat. Nein, Jesus ist leiblich auferstanden. Das ist ganz zentral. Das ist die Kernbotschaft, die Paulus verbreitete. Er sagt das habe ich euch gelehrt. Wer das nun glaubt, seine Sünden bekennt und Jesus nachfolgt, der wird Teil der Kirche und Teil der Kirche sein, bedeutet, dass ich für Zeit und Ewigkeit gerettet bin oder noch anders gesagt, dass ich in den Himmel kommen werde. Welche Kraft in dieser Botschaft, in diesem Samen steckt, beschrieb der Apostel Petrus so. Ihr seid von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen. In dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, alles menschliche Leben gleicht dem Gras. Und als eine Herrlichkeit ergeht es wie eine Blume auf dem Feld, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort Gottes, das Wort des Herrn, hat für immer und ewig Bestand. Dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündigt wurde. Hast du dieses Leben? Bist du durch den Glauben an das Evangelium von Neuem geboren worden? Wenn nicht, dann kann heute und jetzt die Gelegenheit dazu sein. Der Same ist gestreut. Du weißt, um was es geht. Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben und auferstanden. Er lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und dann, wenn du ihn einlädst, deine Sünden bekennst, dann wird der Same, dieser ewige Same, aufgehen. Und du wirst Teil der Kirche. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier drin, aber du bist noch nicht wiedergeboren. Dann sitzt du hier wohl in einer Kirche, aber bist noch gar kein Teil von dieser Kirche. Weil du wirst nicht Teil in dem, dass du auf einem solchen Stuhl sitzt, in einem Gottesdienst, sondern du wirst Teil, in dem dieser Same in deinem Leben aufblüht. So wächst Kirche. Natürlich können wir dieses Gleichnis im Blick auf die verschiedenen Ackerfelder ansehen. Das könnte man tun. Wir könnten uns über die Menschen Gedanken machen, die diese Botschaft nicht verstehen, und über den Teufel, der diese gesäten Samen aufpickt. Oder wir könnten uns über die Menschen Gedanken machen, die von ihren Sorgen erdrückt und werden und der Same nicht sich entfaltet. Wir würden dann nach Hause gehen und uns darin bestätigt fühlen, dass es eben doch unglaublich schwierig ist, Menschen mit dieser guten Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Uns würde vielleicht hat dich dieser Gedanke noch nie beschlichen, mich schon. Uns würde vielleicht der Gedanke beschleichen, dass wir nicht viel ausrichten können und es gar nicht tragisch ist, wenn wir nicht allzu heftig säen, weil die Samen kaputt gehen. Aber ich möchte unseren Blick heute nicht auf die verschiedenen Ackerfelder richten. Das könnte man gut machen. Sondern auf den Bauern. Er säte einfach mit der Hoffnung, dass der Same aufgehen könnte. Er säte auch dort, wo die Aussicht auf Erfolg nicht so groß war. Er säte einfach und säte und säte. Egal wohin. Wer weiß, ob er vielleicht aufgeht, dieser Same. Und genau das tat Jesus und genau diesen Auftrag hat er an seine Jünger und somit auch an uns weitergegeben. Viele kennen diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gab. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Wie das funktioniert, wissen wir ja. Das Wort Gottes muss verbreitet werden. Natürlich kann man auch unser Leben, mit unserem Leben auf den Glauben hinweisen. Das hören wir ja immer. Die Hauptsache ist, wir weisen mit unserem Leben auf den Glauben hin. Dann muss ich euch einfach allen gratulieren, dass ihr so hervorragend lebt. Und dann fragen uns die Leute, warum wir so wunderbar leben. Ich kann es an einer Hand aufzählen, wie viele Leute mich gefragt haben, warum ich so wunderbar lebe. Oder habt ihr schon so viele Fragen bei euch? Dann muss ich einfach sagen, wunderbar. Ist es nicht manchmal einfach eine Ausrede? Es klingt gut, aber selbst Paulus, der bestimmt ein vorbildliches Leben als Christ führte, war der Meinung, dass das Evangelium verkündet werden muss. Da kommen wir nicht drum rum. Menschen können ewiges Leben nur dann bekommen, wenn sie das Evangelium hören und verstehen. Das sagt Paulus in aller Deutlichkeit den Christen in Rom. Es ist doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Punkt. Da können wir es drum herum reden, wie wir wollen. Da können wir mit schönem Leben und weiß ich was, dass die Leute an uns sehen, dass der Glaube wirklich etwas Wunderbares ist und uns fragen, wieso, dass wir jetzt das tun. Es ist ja alles schön, wenn wir so leben können. Aber um das herum kommt keiner. Ohne Verkündigung kein neues, ewiges Leben. Sind wir uns dieser ernsthaften Bedeutung bewusst? neigen wir nicht dazu, das Evangelium selektiv zu verkünden. Wir sprechen vorwiegend mit den Menschen über Jesus, bei denen wir denken, dass es gut ankommen könnte. Und ehrlich gesagt sind das meistens nicht viele. Neigen wir nicht dazu, für andere Menschen die Entscheidung zu treffen? Der interessiert sich bestimmt nicht für das Evangelium, dann kann ich mir den Aufwand auch sparen. Es gibt vieles, was gar nie funktioniert. Nie hört man etwas. Kann ich es mir auch sparen? Neigen wir nicht dazu, eben für andere Menschen Entscheidungen zu treffen? Oder könnte es sogar sein, dass ich nicht primär darauf achte, was der Same beim anderen eventuell auslösen könnte? Also ich streue mal da, streue mal auf, vielleicht geht es auf, ich denke zwar nicht, aber vielleicht. Sondern darauf, was mit mir geschieht, wenn der Same auf den harten Boden fällt. Oh, das ist so ein Missionar. Ich lasse es lieber. Ich will nicht, dass er das Bild von mir dann hat. Das ist so ein extremer Christen da. Der Bauer warf seine Samen überall hin. Er überließ es der Natur, ob dieser Same Frucht tragen wird. Wir sollen als Gemeinde und in unseren persönlichen Begegnungen sollten vermutlich großzügiger den guten und wertvollen Samen ausstreuen und sollten uns weniger Gedanken machen, ob er gut ankommt oder nicht. Vielmehr sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir ihn möglichst breit ausstreuen können. Muss ja nicht plump passieren. Aber dass wir uns überlegen, wie können wir das machen? Heute gibt es so viele Möglichkeiten, das Evangelium weiterzugeben. DVDs, CDs, Podcasts kann man zum Beispiel posten bei Facebook und weiß ich wo. Bücher, Internet, Traktate. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du ein Reservoir hast, ob du eine gute DVD zu Hause hast, die du mal einem Handwerker mitgeben kannst, wenn der Elektriker kommt. Oder jetzt kam jemand und hat mir etwas gebracht. Ich habe bei Tutti etwas gekauft, meinen Drucker, und da kam eine junge Frau, hat mir das gebracht. Dann war ich glücklicherweise gerade an der Vorbereitung der Predigt und habe gedacht, ja, jetzt lässt du die einfach gehen, ohne irgendwas zu tun. Das kannst du jetzt nicht machen. Dann habe ich schnell geguckt, was ich alles habe. Dann habe ich eine DVD mit Zeugnissen mitgegeben und noch so eine kleine Schriften, Bibel, Dings. Aber wenn ich das natürlich nicht da habe, was will ich dann machen? Und ich sage, wissen Sie, dass ich Christ bin? Haben Sie auch schon an Jesus gedacht? Ja, das könnte ich, wenn ich eine gute Art habe. Vielleicht liegt mir das nicht. Vielleicht ist es besser, ich gebe mal was weg. Wir können streuen. Haben wir überhaupt Material? Und eine dieser Möglichkeiten wäre übrigens auch, zu unserem Gottesdienst einzuladen. Die Leute können die Einladung eigentlich nur ablehnen oder annehmen. Ganz einfach. Ja, ich komme oder ich komme nicht. Und wenn Sie kommen, dann können Sie, kann es Ihnen hier gefallen oder nicht? Ja und? Aber Sie haben das Evangelium gehört. Wir entscheiden im Vorfeld, ob jemand unser Gottesdienst gefällt. Und wir entscheiden das von unserer Vorstellung von Gottesdienst. Aber ihr müsst keine Angst haben. Keinen, den ihr einlädt in einen Gottesdienst, wird brüskiert sein, wenn wir beten. Und wenn wir singen. Sondern der würde erstaunt sein, wenn wir weder beten noch singen würden. Dann würde ich sagen, was ist denn das für eine Kirche? Habe ich auch noch nie erlebt. Da wird weder gesungen, da wird nicht von Gott gesprochen, das ist ja gar keine Kirche. Natürlich erwarten sie das. Aber sie werden überrascht sein. Das kann ich euch garantieren, das erleben wir immer wieder. Wenn ihr das mal macht, sie werden überrascht sein, wie wir Gottesdienst feiern. Weil sie das oft nicht mehr kennen oder ganz anders kennen. Und merken, dass die Menschen das lebt, das sprudelt von Leben hier drin. Schade. Es muss nicht nur dieser Gottesdienst sein mit dem vom Fixer zum Pastor. Das ist interessant, gute Möglichkeit einzuladen. Es kann aber auch ein ganz normaler Gottesdienst sein. In jedem Gottesdienst wird das Evangelium in irgendeiner Form deutlich ausgesagt. Wenn etwas wachsen soll, dann muss gesät werden. Paulus hält nochmals fest, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Die Kirche spricht über ihre DNA. Sie spricht über ihren Bauplan und lädt damit alle Menschen, ein Teil dieser Kirche zu werden. Das ist der Weg, wie Kirche wächst. Die Kirche spricht über ihre DNA. Sie warten nicht nur, bis die Leute finden, das ist ja toll, dass sie mir in Gottesdienst möchte, das möchte ich auch einmal. Wer findet das schon toll, am Sonntagmorgen statt Brönchen in einen Gottesdienst zu gehen, wenn er gar keine Vorstellung hat, was da sich abspielt? Nein, wir müssen sie einladen, die kommen nicht und lesen das im Tagesanzeiger. Sie lesen das auch nicht im Internet. Das sind nur die, die gläubig sind in einer Gemeinde suchen, die schauen, was habt ihr in Zürich, und dann kommen sie zu uns, das ist ja wunderbar. Aber die sind schon Teil der Kirche. Paulus beschreibt das so, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Das Fundament ist die Lehre der Apostel und Propheten, die Kernbotschaft, dieser Same, der Bauplan, der uns Teil der Kirche werden lässt. Bist du bereit, dich aktiv an der Verbreitung des Evangeliums zu beteiligen, so wie Gott sich das eigentlich gedacht hat? Oder liegt unser Problem vielleicht noch viel, viel tiefer? Könnte es sein, dass es uns peinlich ist, dass wir Christen sind? Eine Sondergruppe in der Gesellschaft. Und behalten wir dann den Samen lieber bei uns? Das muss jeder für sich selber wissen. Paulus konnte jedenfalls von ganzem Herzen sagen, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deine Großzügigkeit. Dass du willst, dass deine Botschaft weit gestreut wird, weil jeder Mensch damit erreicht werden soll. Und jeder Mensch soll gerettet werden, soll diese Möglichkeit haben. Und hilf uns auch als Gemeinde, auch in unserem persönlichen Leben, einfach Wege zu finden. Wir wissen, es ist nicht einfach. Wir haben Ängste, wir haben Hemmungen. Wir haben manchmal, werden von dem Gefühl beschlichen, es bringt eh nichts. Noch niemand hat sich bekehrt aufgrund von dem, was ich unternommen habe. Das lähmt uns oft, und wir bitten dich, dass du hilfst, dass wir von diesem Bauern lernen können, der einfach streut, wohin der Same dann halt fällt. Amen.